Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Tonstudio für Frauen Podcast. Du bist hier richtig, wenn du lernen möchtest, deine eigene Musikproduzentin zu sein. Und in der heutigen Folge gibt's ein ganz tolles Interview mit Imke Machura von der Raketerei. Die Raketerei ist ein Netzwerk, das Musikerinnen dabei unterstützt, ihre Karriere finanziell unabhängig und selbstbestimmt aufzubauen. In dem Interview lernen wir ganz viel über die speziellen Herausforderungen von Frauen in der Musikbranche, warum Netzwerken unglaublich wichtig ist und die drei wichtigsten Tipps, wenn du dir eine selbstbestimmte und finanziell unabhängige Karriere aufbauen möchtest. Ich wünsche dir ganz viel wunderbare Erkenntnisse mit dieser Folge mit Imke. Hallo liebe Imke Machura.
Hallo Anna.
Herzlich willkommen. Hi.
Ja, herzlichen Dank.
Herzlich willkommen bei uns im Tonstudio für Frauen Podcast. Du bist ja Gründerin der Raketerei. Das ist auch ein Netzwerk, das Musikerinnen dabei unterstützt, eine profitable und unabhängige Karriere in der Musikbranche aufzubauen. Und da haben wir ja so ein bisschen eine Schnittmenge, deswegen bin ich auf dich zugekommen, weil das ist so bei uns der nächste logische Schritt. Also wenn die Musikerinnen bei uns gelernt haben, ihre Musik zu produzieren, dann kommt so ganz schnell als nächstes die Frage, was mache ich denn jetzt damit? Also, ne? Also veröffentlichen kriegen wir vielleicht noch hin, aber dann kommt ja noch ganz viel, was dann anschließend ansteht. Und deswegen freue ich mich, dass du heute hier bist bei uns.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Super cool. Du hast ja, bevor du die Raketerei gegründet hast, schon ganz lange Erfahrung gehabt in der Musikbranche. Du warst fast ein Jahrzehnt als Bookerin und Promoterin tätig. Und meine Frage ist, was hast du denn da so erlebt? Was sind deiner Meinung nach die größten Herausforderungen, die besonders Frauen in der Branche erfahren?
Vielleicht machen wir erstmal Herausforderungen so generell, weil da kann ich eine ganz zentrale nennen und dann kann ich noch erzählen, welche bei Frauen oder bei Musikerinnen dann zusätzlich noch oben drauf kommen. Also was mir als Bookerin und auch Promoterin vor allem aufgefallen ist, dass ich Themen auf dem Tisch hatte von KünstlerInnen. Und wenn ich mit den KünstlerInnen ins Gespräch gegangen bin, um gemeinsam zu besprechen, wie können wir das Thema promoten oder was für Bühnen siehst du für dich, wenn es ums Booking ging, dass ich immer ganz erstaunt war, dass Zusammenhänge und Mechanismen in der Musikbranche gar nicht bekannt waren. Dass ich ganz häufig, man muss es wirklich so sagen, bei Adam und Eva angefangen habe oder bei der Erfindung des Rades oder wie auch immer, um überhaupt mal so ein Bigger Picture zu machen und zu sagen, okay, diese Entscheidung hat die und die und die Auswirkungen, wenn man das gesamte Bild sieht. Und da habe ich mich irgendwann gefragt, okay, wie kann das sein, dass KünstlerInnen das nicht wissen, bis ich mich dann irgendwann tatsächlich mit der Ausbildungsstruktur in Deutschland auseinandergesetzt habe und dann eben festgestellt habe, ach so, das wird an den Musikhochschulen gar nicht gelehrt. Es kommt die GEMA zu Besuch, das ist auch gut. Es kommen sicherlich auch noch andere aus dem Music-Business rein in die Musikhochschulen. Aber so dieses große Bigger Picture, dieses große, wie oder was muss ich tun, dass meine Musik profitabel ist, das wird irgendwie nicht gelehrt. Und das hat mich erstaunt, sage ich mal. Das ist so die Herausforderung, würde ich sagen, die KünstlerInnen haben. Und bei Frauen kommt dann noch, oder bei Musikerinnen kommt dann noch eben erschwerend hinzu, dass deren Lebensrealitäten in der Musikbranche nicht abgebildet werden. Musikerinnen haben Care-Arbeit, Musikerinnen haben einfach nicht diese, ich sag mal, geraden Lebensläufe, wie sie möglicherweise ein Musiker hat. Und das ist ein Problem, oder das wird für Musikerinnen zu einem Problem gemacht, wenn es darum geht, nach einer Elternzeit wieder in die Musikbranche reinzukommen. Dann sind sie plötzlich zu alt für Förderprogramme, für Stipendien, weil sie zwar vorher eine Ausbildung gemacht haben, dann schwanger wurden, dann einen Wiedereinstieg haben, dann plötzlich zu alt sind und auch Care-Arbeit mit Musikbranche nicht immer unbedingt vereinbar ist. Und das war so dieses i-Tüpfelchen, das bei den Musikerinnen wirklich immer noch obendrauf kam. Und das schürt Unsicherheit. Ich habe viele Musikerinnen bei mir in der Musik, nicht in der Musikbranche, sondern viele Musikerinnen auch wirklich bei mir in der Community, wo erstmal ganz viel Mindset-Arbeit gemacht werden muss, um denen überhaupt erstmal klar zu machen, scheiß auf dein Alter. Ja, wenn du diesen inneren Wunsch hast, mit deiner Musik rauszugehen, dann bau dir eine Community auf, finde deinen Weg und dann wird sich alles andere finden und mach dich nicht verrückt von den Mechanismen, die da vorgelebt werden, weil die passen einfach nicht auf jeden Lebenslauf.
Also das finde ich ganz super, dass du jetzt schon mit diesem Thema eigentlich anfängst. Das ist bei uns nämlich auch häufig so. Die meisten haben auf jeden Fall Kinder oder andere Care-Arbeit.
Ja.
Und viele, die zu uns jetzt kommen, um Musikproduktion zu lernen, machen das, weil jetzt die Kinder groß sind und sie es sich jetzt wieder erlauben, überhaupt ihren Traum zu leben. Das heißt, du füllst sozusagen auch diese Lücke, weil was unglaublich wehtut bei uns ist, dass wir einfach merken, viele Träume sind verschütt gegangen in den zum Teil Jahrzehnten und genau da bilden sich natürlich wunderbare Glaubenssätze raus.
Ja, ja. Ganz wunderbare. Und das Schöne an der Musikproduktion ist dann ja auch, es kann zu Hause theoretisch gemacht werden. Ne? Diese ganze Aufnahmetechnik ist alles so erschwinglich geworden. Und wenn du dann irgendwie Care-Arbeit zu Hause hast, ist es viel, viel einfacher, sich an den Computer zurückzuziehen, als ins nächstgelegene Tonstudio zu fahren.
Eben, also eigentlich ist es mittlerweile nämlich richtig, richtig gut vereinbar. Ja. Da du das Bigger Picture angesprochen hast, also ne, das sprengt wahrscheinlich den Rahmen, aber ich habe tatsächlich auch gar keine Ahnung, ich weiß nicht mal, was du meinst. Deswegen lass uns gerne bei Adam und Eva anfangen. Ganz grob gesagt, fangen wir wirklich bei Adam und Eva an.
Das Bigger Picture. ich muss dazu sagen, ich konnte das deswegen damals so bei den Musikerinnen und bei den Musikern so wahnsinnig gut nachvollziehen, dass dieses Bigger Picture fehlt. Weil als ich damals in die Musikbranche reingekommen bin, ich war total überfordert. Ich bin mit so vielen Begriffen in Berührung gekommen. Ich bin mit so vielen unterschiedlichen Ansprechpartnern in Berührung gekommen, dass ich lange Zeit gar nicht gecheckt habe, was es alles in der Musikbranche gibt und wie haben die denn eigentlich alle miteinander zu tun? Und ich kann mich noch erinnern damals, da habe ich mir ein E-Book gekauft. Das war irgendeine studentische Masterarbeit, die einfach nur die Aufgabe hatte, die einzelnen Unternehmen im Rahmen der Musikbranche abzubilden und zu erklären, wie die zusammenhängen. Und damals, als ich beim Label gearbeitet habe, immer abends im Bus auf dem Weg nach Hause, habe ich dieses E-Book gelesen. Es war ziemlich dick und dann hatte ich zumindest schon mal eine Vorstellung. Und was ich dann gemacht habe, ich bin auf den VUT aufmerksam geworden, auf den Verband Unabhängiger Musikunternehmen. Die machen ganz fantastische Lobbyarbeit auf politischer Ebene für Unternehmen wie die Raketerei, die wirklich ganz toll, kümmern sich halt wirklich um meine politischen Belange. Und die haben irgendwann das Musikuniversum auf den Markt gebracht. Und das kann ich total empfehlen, das Wort Musikuniversum und VUT einfach mal zu googeln. Und da findet man eine Übersicht von den wichtigsten Playern in der Musikbranche. Und was ich ganz wichtig finde, man sieht die Geldflüsse zwischen diesen Playern. Und als ich das gesehen habe und selber aus diesem 360-Grad-Musiklabel-Kontext kam, oder damals steckte ich da noch drin, da sind bei mir ganz viele Groschen gefallen. Da habe ich auf einmal auch verstanden, welche Rolle hat die GEMA eigentlich? Welche Rolle hat die Promotion eigentlich? Welche Rolle hat ein Verlag? Aber eine Frage blieb dann für mich noch offen. Und das war dann damals tatsächlich diese Frage. Ja, okay, aber wenn das die unterschiedlichen Geldflüsse sind, und das finde ich beim VUT ganz toll dargestellt, weil die die KünstlerInnen in die Mitte gesetzt haben. Und ich finde, das ist symbolisch wahnsinnig stark, weil das macht halt deutlich, dass die Musikbranche ein Uhrwerk ist. Und ohne die KünstlerInnen läuft dieses Uhrwerk nicht. Also das finde ich eine ganz tolle Botschaft. Aber dennoch habe ich mich gefragt, warum verdienen MusikerInnen so wenig Geld mit ihrer Musik? Und das war dann so dieser zweite Schritt oder der zweiten Frage, der ich dann gefolgt bin, nachdem ich verstanden habe, wie die Musikbranche funktioniert, dass ich mich gefragt habe, welche Schritte muss man halt eigentlich gehen, um profitabel zu werden als Künstlerin? Und da setzen ja genau meine Räuberleiter an. So diese 5 Schritte, die man gehen muss, die dann wirklich dich profitabel und unabhängig machen.
Ja, jetzt kenne ich es ja auch von mir und auch das ist oft dann wieder so das nächste Mindset-Thema. Ich stelle mir das jetzt für dich schwierig vor, ne? Selbst wenn du dann so erkennst, hey, wow, da gibt's einen Riesenbedarf, ich möchte das jetzt machen, ich mache mich damit selbstständig. Also was hat dir den Mut und das Zutrauen gegeben zu sagen, das mache ich jetzt zu meinem Business? Ich kreiere diese Räuberleiter, weil es die einfach braucht.
Mhm. Ich habe damals bei diesem Musiklabel, bei dem ich gearbeitet habe, als Bookerin, Promoterin und Produkt- und Labelmanagerin, also so wirklich dieses 360-Grad-Bild, das ich da bekommen habe, wir waren damals, das war ein super Team. Ich habe dieses Team so geliebt. Wir hatten so viel Spaß miteinander. Aber ich bin irgendwann an den Punkt gekommen, dass ich nichts Neues mehr gelernt habe. Und ich brauchte eine neue Herausforderung. Ich habe gemerkt, dass es mir emotional einfach nicht mehr gut ging. Ich mochte das Team, aber ich habe halt gemerkt, ich komme irgendwie nicht mehr so richtig voran. Und das war dann tatsächlich für mich der Punkt, dass ich angefangen habe, mich umzugucken und überlegt habe, wie könnte meine Reise weitergehen. Und es war damals auch eine Zeit, in der ich mich ganz viel mit Feminismus und Gleichberechtigung auseinandergesetzt habe. Und ich habe mich immer gefragt, was kann ich tun, um Musikerin in der Branche sichtbarer zu machen. Und da, ne, da sind so unterschiedliche Bedürfnisse zusammengekommen. Ich hatte alles gelernt, was ich lernen konnte. Ich hatte ein Thema, für das ich gebrannt habe. Und ich hatte ein ganz großes Bedürfnis, selber unabhängig zu arbeiten. Ich wollte einfach nicht mehr so ein festes Büro fahren. Ich wollte selber entscheiden, wann ich wo arbeite. Ich hatte Lust, auch auf Reisen zu arbeiten. Ich habe Familie in den USA, in New York lebend. Und ich habe immer gedacht, ich möchte auch dahin, ich möchte nach New York fliegen können und möchte von da aus arbeiten können. Und dieser Wunsch wurde immer stärker, immer stärker, immer stärker. Und dann, wie es manchmal so ist, ich saß abends mit einer Freundin zusammen beim Glas Wein. Und da ist der Name Raketerei entstanden. Und dann wusste ich, mein Unternehmen wird Raketerei heißen. Und dann habe ich einfach diese Puzzlestücke zusammengesetzt und habe mit einem Podcast gestartet. Es war damals tatsächlich ein Podcast. Vor 7 Jahren, damals sah der Podcast-Markt noch gänzlich anders aus. Und in diesem Podcast habe ich erstmal nur Frauen interviewt und porträtiert, um so diese Musikbranchenstrukturen sichtbar zu machen. Und dann habe ich Anfragen gekriegt und dachte, oh, okay, da ist Bedarf. Und dann sind die Künstlerinnen zu mir gekommen und ich habe einfach angefangen zu arbeiten. Und ich würde sagen, ich bin sehr gut da drin, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, Muster zu erkennen. Ich kann sehr schnell, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, Wissen kategorisieren und entdecke sehr schnell Patterns. Und als ich gemerkt habe, dass ich das irgendwie ganz gut kann, dachte ich, okay, ich fasse all mein Wissen im Rahmen der Räuberleiter zusammen und ich habe einfach losgelegt. Und dann kamen die ersten Erfolge, die ersten Künstlerinnen, die erfolgreich CD released haben, die Umsätze haben steigern können. Und dann wusste ich, ich bin hier irgendwie auf dem richtigen Weg und ich muss weitermachen. Habe ich einfach immer weitergemacht.
Mega, so ist perfekt. Ja, ich habe auch 2017 mit Podcasts angefangen und tatsächlich, das war so wie Wilder Westen so ein bisschen, damals voll. Der Podcast-Markt.
Und ich dachte damals schon, scheiße, ich bin spät dran.
Ich auch.
Und wenn man sieht, wie sich dieser ganze Podcast-Markt weiterentwickelt hat, war das damals wirklich, glaube ich, ein Stück Wilder Westen noch.
Voll. Ja. Okay. Nimm mich mal mit oder nimm uns mal mit. Jetzt kommt eine Musikerin, ne? Stell dir vor, die hat jetzt ihren ersten Song vielleicht produziert oder ihr erstes Album. Wie gesagt, wir helfen noch mit dem Veröffentlichen. Das geht auch noch irgendwie selber. Aber was kommt dann? Wie kannst du dann helfen? Was kommt dann?
Was kommt dann? Wenn die Künstlerinnen an diesem Punkt stehen, dann schnappe ich mir die Künstlerin und spreche erst einmal unter 4 Augen mit ihr und klopfe erstmal ganz wichtige Eckdaten ab. Das Erste, was ich in diesen Gesprächen versuche herauszufinden, ist, wie motiviert sind sie oder wie motiviert ist die Künstlerin? Eine hohe intrinsische Motivation ist unfassbar wichtig in der Musikbranche. Es braucht 6 bis 10 Jahre, bis so eine Karriere steht. Und das muss man wissen vorher. Da muss man sehr motiviert sein, um auch wirklich durch diese saure Gurkenzeit durchzukommen. Das ist das Erste, das ich abklopfe. Dann gucke ich gar nicht auf das Alter und wie viel Erfahrung sie mitbringen, sondern ich gucke mir an, hat die Musikerin eine Website? Wie stellt die Musikerin sich auf der Website dar? Und dann sehe ich schon ganz häufig, okay, welche Rolle spielt auf der Website der Newsletter? Ist er untergeordnet? Hat er eine präsente Rolle? Ist er überhaupt vorhanden? Dann gucke ich mir an, gibt es einen Social-Media-Kanal? Mir sind die Anzahl der FollowerInnen sind mir scheißegal, ich will einfach nur sehen, kommuniziert die Künstlerin in eine Community rein. Und das sind so 3 ganz wichtige Parameter, anhand derer ich dann schon erkenne, wo auf meiner Räuberleiter die Künstlerin ansetzen muss. Ob sie bei ihrer Identität ansetzen muss, also erstmal nochmal eine klare Vision und Mission ausarbeiten muss. Weil das ist ganz häufig ein Schlüssel, wo denn, oder Schlüssel ist das falsche Bild. Eine ganz klare Vision und Mission zu haben, das ist häufig so dieser erste Dominostein. Und wenn der anfängt zu kippen, dann geht so eine Kettenreaktion bei den Künstlerinnen los. Dann verstehen sie auf einmal, wie muss die Website aussehen? Was muss auf Social Media stattfinden? Wer ist meine Zielgruppe? Welcher Social Media Kanal ist überhaupt relevant? Newsletter, was schreibe ich in mein Newsletter? Wo muss ich hingehen zum Netzwerken? Und da geht so eine Kettenreaktion los. Und dann ist es für uns im Rahmen der Raketerei die Aufgabe, wenn diese Kettenreaktion losgeht, die Künstlerin richtig zu lenken, die Künstlerin dabei zu unterstützen, auch zu erkennen, wer sind eigentlich die richtigen PartnerInnen an meiner Seite. Nur weil da ein Label vielleicht anfragt und sagt, hey, du bist der Star von morgen, wir machen dich groß, muss man trotzdem immer gucken, was steht im Vertrag, was will das Label, was ich unterschreibe, aber auch Werte. Was für Werte verkörpert dieses Label nach außen und ist es eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe? Das ist mir ganz wichtig, dass die Künstlerin die Angst vor der Musikbranche verlieren, denn es wird überall nur mit Wasser gekocht, ja, und dass die Künstlerin dieses Wissen drauf bekommen, damit sie eben mit diesen ganzen AkteurInnen in der Musikbranche auf Augenhöhe einfach reden können. Und der Ausgangspunkt ist in der Regel ein Gespräch mit mir, wenn es intensivere Programme sind. In meiner Membership machen das meine Mitarbeiterinnen oder die Künstlerinnen kommen einfach rein. Wir haben also ein Quiz entwickelt, wo wir die Künstlerin durch so 13 Fragen durchführen und dann bekommen die Künstlerinnen eine Auswertung von uns per E-Mail zugeschickt und da steht dann auch ganz genau drin, was die jeweiligen individuellen nächsten Schritte sind. Also schon sehr individuell, weil Künstlerinnen einfach sehr individuell sind. Ne? Jazzmusikerin ist nicht gleich Jazzmusikerin.
Mhm. Mhm. Absolut, absolut. Du hast gerade schon ein bisschen angedeutet, ich mag es nur noch mal fragen, also das Thema Herausforderungen. Was sind klassische Herausforderungen von den Künstlerinnen, die bei dir sind? Also bei uns zum Beispiel, bei Musikproduktion ist es klassischerweise Angst vor der Technik erstmal. Also ja, das ist so ein Mindset-Thema.
Das glaube ich.
Und das nächste Thema ist Sichtbarkeit. Also sobald es darum geht, das jemandem zu zeigen oder gar zu veröffentlichen, dann kommt da auch noch mal so eine riesen Blockade rein. Wie sieht das bei den Themen aus, die du dann bedienst?
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, über Herausforderungen zu reden. Das sind wirklich sehr viele. Eine Herausforderung ist, wenn wir mit den Künstlerinnen an der Positionierung arbeiten, die Musikern wirklich zu motivieren, sich spitz aufzustellen und kein Bauchladen anzubieten. Da ist ganz häufig die Angst, wenn ich mich spitz aufstelle, dann kann ich doch gar keine Reichweite aufbauen. Was totaler Quatsch ist. Je spitzer man sich aufstellt, desto einfacher ist es. Das ist eine ganz große Herausforderung. Eine große Herausforderung ist Social Media. Dieser Gedanke, ich erlebe doch nichts, also kann ich gar nichts erzählen. Also auch da überhaupt erstmal einen Blick zu erkennen, ab wann man anfangen kann zu erzählen und wie viel Magic in dem Alltag einer Musikerin steckt. Newsletter, große, große Herausforderung. Die Tools kosten Geld. Investition ist an diesem Punkt eine große Herausforderung. Aber dann auch so dieses, ich will die Leute nicht nerven. Ich melde mich nicht so oft, sonst melden die sich ab. Und auch wirklich klar zu machen, der Newsletter ist für zweierlei da. Zum einen Community-Pflege, zum anderen für den Verkauf. Das ist der beste Verkaufskanal. Und die Künstlerin da wirklich zu motivieren, regelmäßig zu schreiben. Und mit regelmäßig meine ich alle zwei Wochen oder jede Woche, damit die Leute eine Beziehung zu der Künstlerin aufbauen und dass die Leute wirklich die Künstlerinnen verfolgen im Wachstum. Und da arbeiten wir viel dran, den Musikern auch wirklich zu verdeutlichen, dass die Menschen es mögen, anderen Menschen beim Wachstum zuzugucken, dass das was Positives ist und dass sie nicht warten müssen, bis alles vermeintlich perfekt ist. Das ist eine große Herausforderung. Oder auch, das habe ich jetzt in den letzten zwei Jahren besonders gemerkt, da habe ich auch in meinem Programm einen großen Fokus aufs Netzwerken gelegt. Und wenn ich dann zu den Künstlerinnen hingehe und sage, so, Reeperbahn-Festival steht vor der Tür und jetzt gerade steht es tatsächlich vor der Tür, hinzugehen und zu sagen, such das Gespräch zu den Professionals. Geh hin zu denen und such das Gespräch. Finde heraus, wie Promoter, Promoterin XY arbeitet. Und da kannst du auf der Website noch so viel lesen, unterhalte dich mit den Leuten. Kriege für diese Menschen ein Gefühl. Und dann so dieses, oh, wer bin ich denn, dass ich diesen Promoter anspreche? Nein, falsch. Der Promoter kann dankbar sein, dass du auf ihn zukommst, weil du bist eine potenzielle Auftraggeberin. Und da wirklich so diesen Mindshift mit den Künstlerinnen zu machen, raus aus dieser devoten Haltung, rein ins, hier bin ich suche mir aus, mit wem ich arbeite. Und wir verhandeln jetzt hier Preise. Und das sind alles große, große Herausforderungen. Herausforderungen, so.
Mm. Ja. Boah, also ich merke, dass das auch ganz viel mit mir macht. Also ich habe diese Attitude, wenn ich in der Corporate-Welt, wo ich herkomme, da kann ich das voll verkörpern. Ne? Aber sobald es ums Thema Musik geht, da merke ich, wie bei mir auch so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Also super, super wertvoll und auch wichtig. Und eigentlich ja, genau. Also wie gesagt, in der Corporate-Welt würde ich so sofort sagen, klar, genau so. Ja, warum auch nicht? Ne? Also ja, sehr wichtig. Hast du vielleicht also ich weiß, du hast auch sehr viele Musikerinnen interviewt, ne? Du hast ja noch den Podcast, hast aber so ein konkretes Beispiel, wie du einer Musikerin echt so mit ihren Blockaden, ihren Hürden helfen konntest und was sie dadurch dann erreichen konnte?
Ich liebe die Geschichte, also ich liebe alle Erfolgsgeschichten aus meiner Community, weil die alle so einzigartig und so wundervoll in sich selbst sind. Dennoch ist eine Künstlerin mit bei, die hat mich sprachlos gemacht, die Simone Helle, eine ganz wundervolle Künstlerin. Und die kam in die Community und die war lange raus aus der Musikbranche. Auch so eine Geschichte, einfach lange raus und ich will jetzt wieder rein. Und dann haben wir über die Finanzierung von ihrem Album gesprochen und haben einen Finanzierungsplan aufgestellt. Und wir hatten eine Finanzierungslücke von 8.000 Euro. Und null Follower auf Facebook. Und dann haben wir uns überlegt, wir machen ein Crowdfunding. Und sie hat mit nahezu null FollowerInnen 8.000 Euro eingesammelt. Und ja, exakt. Exakt. Ich habe auch, sie saß oft bei mir im Zoom-Call. Ne? Und es sind viele Tränen geflossen. Aber das gehört dazu in diesem Prozess, auch gerade beim Crowdfunding immer und immer wieder auszuloten, was kann ich noch machen, um die Menschen von meiner Projektidee zu begeistern. Und ich habe Simone Helle damals gesagt, FollowerInnen sind nicht der Schlüssel bei einem erfolgreichen Crowdfunding. Der Schlüssel ist eine Strategie und die haben wir ausgearbeitet. Und auch nach einer Woche, nachdem so dieses erste Hoch, wo Leute Gelder geben, vorbei ist, die 4 Wochen durchhalten, wo es vor sich hin plätschert und dann wird man merken, in der letzten Woche geht's wieder los. Und das muss man aushalten. Aber das muss man nicht alleine aushalten. Man kann sich einer Community anschließen und sich durch diese Zeit durchtragen lassen. Und das ist eine so eine Geschichte, das hat mich sprachlos gemacht, wie mutig sie war und sich diese 8.000 Euro geholt hat, die Finanzierungslücke geschlossen hat, die CD ging in die Pressung und sie hat großartige Pressestimmen eingeholt. Und diese Pressestimmen bilden jetzt die Grundlage für ihr Booking. Und Simone Helle kann unfassbar stolz auf sich, auf ihr Album sein, auf das, was sie da geleistet hat.
Super, mega. Thema Community, genau. Ich weiß, du hast auch eine sehr große Community, also zumindest noch die auf Facebook. Ich weiß, du hast gesagt, bist auch gewechselt irgendwie auf Circle. Das bemerken wir auch, dass das ein Riesenschlüssel ist, auch dass die Musikerinnen sich untereinander unterstützen. Welchen Stellenwert nimmt, glaubst du, dass Netzwerken einnimmt, besonders für Frauen?
Oh, Platz 1. Ganz ehrlich, ohne Netzwerk bist du nicht sichtbar, brauchst erst gar nicht anfangen in der Musikbranche. Aber das eigene Netzwerk, das man hat, auch nicht unterschätzen. Und dankbar sein für jede Person, die man kennenlernt. Lokal zu Veranstaltungen hingehen. Sich Communities, eure Community, meiner Community, den Music Women Germany mit ihren Bundesländer-Dependancen anschließen. Leute kennenlernen. Vieles klappt virtuell, aber wirklich Nase zeigen auf Veranstaltungen. Da hatte ich, als ich angefangen habe damals, unfassbare Angst vor. Ich war jung, ich dachte, oh, diese ganzen Männer, krass. Das Ding ist, es entzaubert sich ganz schnell, wenn man merkt, wie klein diese Branche ist. Aber ohne Scheiß, ohne Netzwerk bist du verloren. Das ist super wichtig. Ich würde sogar so weit gehen und mal gucken, wie viele wütende Kommentare es gibt auf das, was ich jetzt sage. Ich würde sogar so weit gehen, üb weniger dein Instrument. Netzwerke. Instrument können ist wichtig, aber am Ende des Tages, wenn wir uns angucken, welche Musik sichtbar ist, ist nicht immer die Musik sichtbar, die super krass perfekt gespielt ist. Es ist vor allem die Musik von den KünstlerInnen sichtbar, die ein gutes Netzwerk haben. So bitter es ist, aber das ist leider in der Musikbranche ein Teil der Wahrheit.
Gleichzeitig glaube ich, dass das voll schön ist, weil wir Frauen können das richtig, richtig gut, wenn wir uns mal darauf einlassen. Also wir machen das ja im Alltag, besonders die Mütter wissen das, also allein im Kindergarten oder man baut einfach sein Dorf. Also ich glaube, dass das Frauen richtig, richtig gut können. Eigentlich ist es sogar, also ich empfinde das als Erleichterung.
Ja, ich glaube, Frauen brauchen ihr Dorf. Anna, das ist ein wunderbares Bild. Ich glaube, was Frauen unterschätzen beim Netzwerken oder vielleicht falsch einschätzen, ist, dass sie denken, ich muss mich hier verkaufen. Netzwerken hat nichts mit sich verkaufen zu tun. Stell dich neben Leute und fang an, dich mit ihnen zu unterhalten. Tausche die Visitenkarte aus. Gucke mit Menschen, dass du eine Gemeinsamkeit hast und über die redest du. Und über diese Gemeinsamkeit redest du beim nächsten Mal wieder und beim übernächsten Mal. Und irgendwann fällt dir ein, warte mal, ich habe doch die Uschi kennengelernt. Die kannte doch einen Promoter, der besonders gut ist. Und schon schreibst du eine E-Mail und dann hast du den Promoter-Kontakt in deinem Posteingang. Und auch beim Reeperbahn-Festival, ich habe angefangen, den Raketerei-Musikerinnen zu sagen, kommt hin, und ich unterstütze auch vor Ort dabei, andere Leute aus der Branche dann auch kennenzulernen. Und hinterher ist dann immer so dieses, ach, das war ja alles gar nicht so schwer. Nein, hingehen und quatschen.
Mhm. Ich gucke, dass ich nächstes Jahr komme. Ich will das schon seit Jahren und jedes Mal. Also ich habe das anscheinend immer nicht auf dem Schirm, weil ich dann immer schon was anderes in der Woche habe.
Anna, komm hin und dann kommst du zu meiner Raketerei-Reception. Da gibt's Wein und Bier.
Sehr schön. Du hast vor nicht allzu langer Zeit jetzt ein Label gegründet.
Ich führe ein Label, ja, aber das ist nicht eins, das ich gegründet habe.
Ah, du führst ein Label, ach so.
Ja, genau. Das ist quasi noch Arbeit, ich sag mal, aus meinem Leben vor Raketerei, dass ich ein Jazz-Label, En Vogue Records, von dem Nils Wogram, jetzt seit fast 10 Jahren führe, als Label- und Produktmanagerin. Und als ich damals aus dem Büro raus bin, ist Nils mit mir mitgekommen und hat gesagt, ich will an deiner Seite bleiben. Und dann ist sein Label hier zu mir in mein Homeoffice gezogen. Und wir haben so 3 bis 6 Releases im Jahr. Die Arbeit ist mir auch wahnsinnig wichtig, weil ich die Musik zum einen sehr gerne mag und weil ich da auch immer noch mitbekomme, was so bei Labels gerade so los ist. Aber das Hauptding ist Raketerei. Also die Labelarbeit, das ist vielleicht 1-2 Stunden in der Woche, ne?
Alles klar. Also wir haben ja jetzt schon super viel gelernt, ne, was wichtig ist. Also wir haben Mindset gelernt und Netzwerken, aber auch so ein gewisses Selbstbewusstsein, sich in der Branche zu bewegen, und das Thema Sichtbarkeit. Welche 3 Tipps würdest du Menschen mitgeben, die jetzt gerade bei uns zum Beispiel mit Musikproduktion anfangen und schon gedanklich sich auf den nächsten Schritt vorbereiten können?
Tipp 1. Geh dein E-Mail-Postfach durch und schreibe alle E-Mail-Adressen raus und die lad in ein Newsletter-Tool und fange in diesem Bekanntenkreis an, weil das werden Freunde und Bekannte sein im ersten Wurf, eine Routine zu entwickeln, ein Newsletter zu schreiben. Fang ganz niedrigschwellig an, und es geht nicht darum, in diesem Newsletter zu erzählen, ich stehe auf super großen Bühnen. Fang an, über deine Musikproduktion zu erzählen. Fang an, Leute, ich habe heute den ersten Beat für mich entdeckt. Weil ein Newsletter braucht lange, bis er wächst. Das braucht einfach ganz, ganz lange. Und ich erlebe es leider viel zu oft, dass die Künstlerin zu mir kommt, das Album ist fertig, sie wollen in die Promo, und ich dann sage, dein Newsletter braucht jetzt noch ein Jahr. Und dann gehen die Mundwinkel nach unten und oh, scheiße, ich dachte, das geht alles schneller. Leider nicht. Leider nicht. Das ist so Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2 wäre, wenn sie sich bei euch in der Community bewegen, sehr, sehr gut, umgib dich mit Gleichgesinnten. Und damit meine ich nicht Gleichgesinnte auf Ebene von mit anderen Musikerinnen, die auch Musik produzieren. Nein, sondern umgib dich mit Menschen, mit Musikern, die auch Musik produzieren und die gleichen Ziele haben wie du. Man muss in der Musikbranche wahnsinnig aufpassen, sich nicht mit diesen Dauermeckerern zu umgeben, die nur auf Spotify schimpfen, die auf alles und jeden schimpfen. Ich finde, das saugt wahnsinnig viel Energie. Es ist ganz wichtig, sich mit lösungsorientierten Menschen zu umgeben. Und das Dritte, was ich jedem mitgebe, mach dich nicht tot. Denk an dich. Gewöhn dir von Anfang an, Pausen zu machen. Ich habe es damals nicht gemacht mit Raketerei. Ich bin so euphorisch gestartet. Und ich bin nach 3 Jahren, zack, in Burnout rein. Ich bin morgens mit einer Gesichtslähmung aufgewacht und es ging gar nichts mehr. Weil ich alle Signale meines Körpers einfach nicht beachtet habe. Und es hat mich 1,5 Jahre Arbeit mit einer Therapeutin habe ich gebraucht, um zu verstehen, welche Bedeutung mein Körper und meine freie Zeit hat. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, geht diesen Weg nicht, macht kleine Schritte, achtet auf euch und jemand, der langsam aber stetig vorangeht, kommt viel, viel schneller voran als jemand, der nie anfängt. Und das muss man sich wirklich verinnerlichen. Macht nicht meine Fehler, macht diese 3 Dinge und dann geht's voran.
Wow. Imke, ich habe selber auch ganz, ganz viel mitgenommen. Ich bin sehr froh, dass wir dieses Gespräch hatten, weil im Grunde kommt raus, dass man in dem Moment, wo man sich für Musikproduktion auch schon entscheidet, ja, eigentlich das alles schon anfangen kann, mitbedenken kann, weil das sind alles wichtige Sachen. Tatsächlich, so wie du es gesagt hast, dass das dann auch lange dauern kann. Dasselbe gilt für Musikproduktion. Erstmal so lernen, dass dann richtig gut was rauskommt. Und es ist sehr ermutigend, gerade eben von jemandem wie du, die sehr viele schon begleitet hat, zu hören, das darf auch dauern. Also oft ist die Erwartungshaltung, oh Mann, wenn das jetzt nach meinem ersten Song ich nicht eingeschlagen bin, dann wird das nie mehr was und ich lasse das wieder. Und das ist so schade. Und sehr viele Frauen, die auch in meinem Alter jetzt sind, ich bin 42, ich habe auch dieses Jahr erst meine ersten Songs veröffentlicht. Wir haben schon so viel Zeit unterwegs gelassen mit diesen Glaubenssätzen und es wäre so schade, wenn wir dann wieder stoppen und nochmal vergehen Jahre und nochmal und nochmal und nochmal. Deswegen super wertvoller Input von dir, ganz tolle Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast. Ich danke dir sehr dafür. Und meine letzte Frage an dich ist, genau, wie kann man jetzt am besten vielleicht den Einstieg schon mit dir finden? Man wäre auch ein guter Zeitpunkt, zum Beispiel für unsere Teilnehmerinnen zu sagen, ich schaue mal bei Imke vorbei. Was hast du dann für diejenigen und wann wäre ein guter Zeitpunkt dafür? Mhm.
Kommt immer auf die Zielsetzung an. Also wenn man eine Künstlerin ist, die sagt, ich stehe relativ am Anfang und für mich geht es um die allerersten Erfolge, also so das erste Instagram-Posting, der erste Newsletter, so diese ganz vielen ersten Male, dann kann man jederzeit in die Raketerei-Membership. Da kann man jederzeit anfangen. Da geht man bei mir auf die Website unter Angebote und dann rein in die Membership. Da kann man in dieser Community diese ganzen ersten Male feiern. Und wenn man dann irgendwann merkt, dass man Fahrt aufnimmt und merkt, okay, ich möchte jetzt größere Schritte machen, dann kann man mir eine E-Mail schreiben, imke@raketerei.com, und dann gucke ich ganz individuell, was ich empfehlen würde, ob eins meiner intensiven Gruppenprogramme oder 1:1 Arbeit mit mir. Sowas mache ich dann immer individuell.
Hm, super. Und natürlich in deinen Podcast reinhören.
Den Raketerei-Podcast, oh ja.
Da hört man ja auch ganz viele tolle Geschichten von Musikerinnen und das inspiriert ja auch, um vielleicht überhaupt erst mal eine Idee davon zu bekommen, was man will.
Ja. Absolut,
da fängt's
absolut,
schon an.
Ja.
Ja. Super, Imke, ich danke dir sehr.
Ich danke dir.
Für deine Zeit und deine Antworten und freue mich, dass du da warst und wir sehen uns gerne bald mal wieder.
Auf jeden Fall, herzlichen Dank für die Einladung und Anna, nächstes Jahr Raketerei Reception auf dem Reeperbahn Festival.
Alles
da sehen
klar.
Wir uns.
Spätestens, genau, alles
spätestens.
Klar.
Danke dir.
Das machen wir, super. Dank dir. Ciao.
Tschüss.
Das war die heutige Folge hier im Tonstudio für Frauen Podcast. Und wenn du dich inspiriert fühlst und nicht nur deine Karriere unabhängig und selbstbestimmt aufbauen möchtest, sondern eben auch lernen möchtest, deine eigene Musikproduzentin zu sein, dann mach gerne ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir aus. Du findest den Link, genau wie alle anderen Links zu Raketerei und zum Musikuniversum, in den Shownotes oder einfach unter tonstudioförfrauen.de/letstalk. Und wenn du magst, dann lass uns doch gerne in Social Media dein Feedback Feedback da. Stell uns Fragen, teile mit uns, wie dir die Folge gefallen hat. Hast du vielleicht noch mehr Fragen dazu? Hast vielleicht Themenwünsche oder auch Gäste, die du dir wünschst, die du hier hören möchtest? Dann lass uns das sehr, sehr gerne wissen. Und wenn du nächste Woche wieder dabei sein magst, abonniere doch gerne den Podcast, damit du keine Folge verpasst. Du siehst uns hier wieder nächste Woche zu einem gemeinsamen Studio-Talk mit Adrian. Und bis dahin wünsche ich dir ganz viel Inspiration. Make your music shine. Bis zum nächsten Mal. Deine Anna.